NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch. Schönen guten Abend. Haben Sie dieses Bild auch gesehen? An der Spitze des Bundesinnenministeriums stehen in Zukunft 9 Männer und keine einzige Frau. Ein entsprechendes Foto auf der Homepage brachte dem neuen Heimatminister Seehofer viel Spott und Häme ein. Bei Bild Online hieß es Seehofers Mannschaft gelöscht. Was war denn da im Innenministerium los? Und die Taz titelte nicht mein Heimatministerium. Also viel Spott und Häme. Und das war dem Ministerium offenbar schnell so peinlich, dass es das Foto von der Website entfernt und das Gebäude von außen zeigte. Und das hat ebenfalls für viel Spott gesorgt. Das Foto hat eine Diskussion darüber ausgelöst, warum es so wenig Frauen in Führungspositionen in Ministerien und in der Politik gibt. Schließlich ist auch der Anteil von Frauen im Bundestag gesunken. Und das ist unser Thema heute. Frauen in der Minderheit. Warum gibt es auch im Bundestag keine Gleichberechtigung? Und da setzen wir wie immer auf Ihre Meinung. Was meinen Sie, warum gehen Frauen nicht in die Politik und warum schaffen es die, die es versuchen, selten nach ganz oben? Rufen Sie uns an, wie immer unter 08000 441777, 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Hier aber erstmal ein Meinungsbild, eingefangen von Silvia Buckel.
Eine gleichmäßigere Verteilung wäre schon schön, ja? Damit die Interessen vertreten sind, die Interessen der Frauen speziell, der Familien und vielleicht auch in den Hierarchien ein bisschen höher zu kommen. Also ich wünsche mir Geradlinigkeit und Stärke von den Frauen.
Vor 30 Jahren waren wir sogar näher schon an einer besseren Verteilung.
Herr Seehofer und seine neue Riege ist ein gutes Beispiel dafür, dass das auch wieder zurückgeht. Frauenquote bin ich dafür, auf jeden Fall. Die machen vieles anders, sind eben halt nicht so macho.
Sie strengen sich nicht genug an, um ihre Interessen durchzusetzen. Vielleicht auch die Doppelbelastung teilweise, Haushalt, Kinder, Beruf. Da bleibt, denke ich mal, für viele Frauen noch nicht viel Zeit übrig für die Politik. Frauen engagieren sich dann auch eher so in sozialen Projekten.
Einmal ist nach wie vor in den Köpfen von Männern die Idee, dass Männer bestimmte Themen besser können. Oder es sind eben Männerbünde und Seilschaften. Das andere sind die Frauen, die müssen mehr Mut haben, die müssen auch mehr ermutigt werden. Und mit Sicherheit gehört auch dazu, dass sich Parteien und Institutionen selber verpflichten oder eben verpflichtet werden, Quoten einzuhalten.
Die Frauen sollen sich in der eigenen Partei schon wesentlich härter durchsetzen, damit sie viel mehr Gehör da finden. Ich war mal Vorsitzender in einem Brennclub und da habe ich gesagt, Frauen an die Mächte, ohne Frauen geht gar nichts. Weil sie viel initiativer sind und weil sie anders sich reinversetzen können in ganz andere Dinge als Männer.
Ganz viele unterschiedliche Meinungen zu unserem Thema heute Abend. Frauen in der Minderheit. Warum gibt es auch im Bundestag keine Gleichberechtigung? Sagen Sie uns Ihre Meinung. Warum ist das so? Worin könnte es liegen und wie könnte man das ändern? Rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Siemtje Möller sitzt im Studio Wilhelmshaven und ist eine dieser neuen Frauen, die in die Politik gegangen sind. Sie sind 34 Jahre alt und neu im Bundestag seit dem Herbst. Und sie haben mir gesagt, sie waren doch überrascht, wie rau und auch sexistisch es dort zugeht. Was haben Sie denn erlebt, Frau Möller?
Ja, erstmal moin, guten
moin,
Abend.
Moin, moin, genau.
Ja, das zweite Moin ist schon fast zu viel für
ah, okay,
uns.
Okay.
Also, ja, ich bin ja seit, also offiziell seit Oktober, 24. Oktober Mitglied des Bundestages und ich habe ganz unterschiedliche Sachen dort mittlerweile erlebt, in Reden, wo Frauen eben auch durchaus anzüglich gemustert werden, auch mit so Seitensprüchen bedacht werden. Wenn ich mit einem hübschen Rock, nicht zu kurz, aber einfach mit einem hübschen Rock und höheren Schuhen durch den Gang laufe, dann kommt es schon mal vor, dass eben auch ein Kommentar fällt oder dass eben auch während einer Rede von jüngeren Frauen, auch von mir, die älteren Herren in der ersten Reihe, gerne sich auch nebenbei unterhalten oder Zeitung lesen oder ganz offensichtlich telefonieren und das in einer Lautstärke, die doch die Rede stört. Also alles das passiert. Es passiert auch ganz viele nette Sachen, wo das Geschlecht gar keine Rolle spielt, aber eben solche Situationen passieren auch.
Und wie ist das für Sie? Ist das anstrengend oder können Sie da gut drüber hinweggehen? Sie haben gesagt, Sie haben ja vorher in Ihrer Karriere auch schon so einiges erlebt.
Also für mich ist das erstmal erstaunlich. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich dachte immer, so der Bundestag, da sind eigentlich nur... Ja, genau, das ist so die erste Reihe von höflich erzogenen Menschen, so ungefähr. Und war dann erstmal wirklich erstaunt, dass es zum Teil eben auch solche Kommentare gibt, die ich vorher auch an einer Berufsschule so mitbekommen habe, wo ich eben 2 Jahre in Berlin an einer Berufsschule gearbeitet habe, wo hauptsächlich junge Männer mit Migrationshintergrund eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht haben. Da können Sie sich vorstellen, ist der Ton durchaus handfest. Insbesondere auch als junge Frau, deswegen, ja, ich habe kein Problem damit, mich durchzusetzen oder auch so einen Platz zu behaupten, aber ich hätte eben nicht gedacht, dass es sich manchmal doch auf einem solchen Niveau auch im Bundestag bewegt.
Ja, ganz vielen Dank. Will ich noch eine kleine Anekdote sagen? Ich habe heute mal im Archiv rumgewühlt und da war ja der Auftritt der Frauen im Hosenanzug 1970, war ein Eklat. Also ja. Die erste Hose am Pult stieß der Abgeordnete Berthold Martin, CDU, hervor. Mhm. Und der Auftritt habe die Regeln des Anstandes verletzt. Also Sie stehen in einer langen Riege von Diskriminierungen in diesem Bundestag. Die zweite Frau heute Abend, Henrike von Platen, ist Gründerin des Fair Pay Innovation Lab und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der praktischen Umsetzung von Lohngerechtigkeit. Frau von Platen, Entschuldigung. Sie sitzen in Berlin im Studio. Sie kennen die andere Seite, also das Problem aus den Unternehmen. Warum haben wir in den großen Unternehmen immer noch so wenig Frauen?
Ach ja, ich glaube, wenn ich das eben gerade auch so gehört habe, wir sind da echt nicht erwünscht. Ne? Wir sind da irgendwie, glaube ich, eine Art Störfaktor immer noch an zu vielen Stellen. Das merkt man durch diese Reaktionen. Und ich glaube, das Schlimmste, auch gerade bei dem, was Sie sagten, bezogen auf Anstandsregeln, Hosenanzug und so weiter, ist es tatsächlich, dass wir wegkommen müssen von diesen alten Stereotypen und Mustern. Die sind so hart verankert in den Köpfen, dass, und dagegen kämpfen wir irgendwie dauernd an. Und Frau wird schlicht gar nicht für voll genommen. Also wie Frau Möller auch gerade sagt, man spricht und andere reden einfach parallel. Ich meine, das kennt man auch aus anderen, generell anderen Situationen. Aber da wird es halt besonders krass gezeigt, wie wenig man für voll genommen wird. Und das wird einem so vorgespielt. Und ich glaube, dass das tatsächlich erst besser wird, wenn wir genug sind. Und die einzelne Frau schafft es halt nicht, dieses Bild zu verändern, egal wie stark sie ist und wie vehement sie vielleicht dann auch noch anders auftritt. Das löst eher noch mehr Abwehrhaltung letzten Endes aus. Und im Moment kommt es mir langsam so vor, dass wir nah da dran sind, über diese Gratwanderung quasi zu kippen, weil die Haltung immer krasser wird. Also das kennt man ja manchmal, ne? So dieses Gefühl, so kurz bevor es in den Abgrund geht, kommt nochmal das große Aufbäumen. Und
aha, so, also würden Sie das sagen, nicht ein generelles Rollback, sondern sozusagen der letzte Schuss vor dem großen Durchbruch.
Genau.
Ja, das ist natürlich auch
toll. Ich sehe das gern positiv, ja. Weil das wirklich, sonst ist es ja nicht zu ertragen, sagen wir es mal so, ne?
Aber das, was Frau Möller geschildert hat, das eine ist ja, dass sie das so erlebt, das andere, was sowas mit den Frauen, ja, wie es so neudeutsch heißt, auch macht. Das heißt, das zermürbt natürlich auch, nicht? Und ist nicht gerade ein Ansporn, sich da groß zu engagieren.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, es zu schaffen, dass diese Frauen weitermachen und sich auch neue einbringen und engagieren. Also ich glaube, ganz wichtig ist es, dass die Frauen, die meinen, mit ihrer Stärke, auch gerade wegen der Stärke, es geschafft zu haben, durchzuhalten, da höre ich immer wieder von welchen, wenn die weitere Frauen nachziehen, geht es ihnen auch selbst besser. Also das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Das stimmt mich wirklich sehr positiv. Und sie sagen, boah, das ist toll, wenn ich dann nicht mehr alleine bin, wenn es 2 werden, 3 werden, dann habe ich es auch leichter. Das heißt, ich habe einen Vorteil als Frau, wenn ich weitere Frauen nachziehe. Kann das also positiv auch bewerten und für die Nächsten wird es ja auch leichter, weil sie nicht mehr so die Erste überall sind. Immer ist man überall die Erste. Nein, plötzlich gehört man zu einer Gruppe, noch einer kleinen, aber die wächst. Und da, glaube ich, ist auch viel Mut gefragt, dass man, wenn man schon durchgehalten hat, länger wirklich auch dieses letzte noch Quäntchen mit aufbringt und sagt, das ziehe ich jetzt durch. Also ich gehe jetzt nicht, ohne dass eine Frau nachrückt. Oder
das klingt aber ein bisschen so, als würden wir von 1975 sprechen.
Ja, ja, aber gucken Sie sich das mal an zum
okay.
Teil. Ne?
Also nur mal so. Also wir, alle Frauen, die uns jetzt hören und ihre, ja. Nee, wir machen jetzt erst nochmal kurz. Alle Frauen, die uns jetzt zuhören und auch ihre Geschichte zu erzählen haben, bitte rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit und die Männer natürlich auch. Und unser Quotenmann heute Abend ist Dr. Gero Neugebauer, er ist Politologe in Berlin und hat sich den Anteil der Frauen in den Parteien nochmal genauer angeschaut. Wir haben heute Nachmittag schon mal gesprochen, Herr Dr. Neugebauer. Sie haben gesagt, der Anteil war schon mal höher. Wir haben also wirklich einen Rückschritt zu verzeichnen. Wie kommt denn das?
Das geschieht aus unterschiedlichen Gründen. Also der Anteil der Frauen in den Parteien ist in der Tat bei manchen Parteien gestiegen, bei manchen ist er gleich geblieben, bei anderen gesunken. Bei der AfD wissen wir nicht, wie sich das entwickelt. Wenn man den Frauenanteil im Parlament anguckt, jeweils zu Beginn der Wahlperiode, dann haben wir heute mit rund 31% einen Anteil, den wir schon mal 1998 hatten. Nur in der Zwischenzeit war er immer höher. Insofern ist das wieder ein Rückschritt. Und wenn man sich die einzelnen Parteianteile anguckt, dann können wir sagen, naja, okay, bei den Grünen sitzen 39 Frauen und 28 Männer, eindeutiger Überschuss der Frauen. Bei den Linken 37 Frauen gegen 32 Männer, auch eindeutig.
Mhm. Das entspricht. Wo fehlen denn jetzt die Frauen?
Die Frauen fehlen bei der CDU, CSU und bei der AfD. Da sind sie ungefähr im Durchschnitt der Mitgliedschaft. Bei der AfD sind sie drunter. Der AfD hat ca. 16% weibliche Mitglieder. Davon sind, und im Parlament sind 10% der Abgeordneten Frauen. Also insofern ist da ein deutliches Defizit. Aber man kann auch etwas anders sehen. Je konservativer die Partei, umso geringer der Anteil der Frauen. Und das könnte dann wieder assoziiert werden, vielleicht zu den Frauenbildern, die dort herrschen. Es könnte aber auch assoziiert werden zu den Männerbünden, denn das sind auch manchmal Parteien, die als Männerparteien entstanden sind und wo es dann schwer war, Fuß zu fassen für Frauen, es sei denn, sie haben sich bestimmten Regeln unterworfen und sich so angepasst, dass sie dann Karrieren gemacht haben, die dazu geführt haben, dass sie die typischen Frauenrollen, Sie sehen meine Anführungszeichen nicht, nicht mehr so ausgefüllt haben und dann vielleicht für akzeptabler waren für Männer.
Jetzt schiebe ich noch eine Frage an Sie nach von Martin Grusters, der uns auch auf Facebook geschrieben hat, das können Sie übrigens auch machen, bei NDR Info. Als Bundeskanzlerin haben wir doch schon seit Jahren 100% Frauenquote. Langt das nicht? Also wir haben ja im Moment ein paar Frauen an der Spitze der Parteien. Nicht? Andrea Nahles haben wir. Wir haben Angela Merkel schon sehr lange. Wie kann man das verstehen? An der Parteispitze sind sie da, aber darunter fehlen sie.
Frau Merkel versteht sich nicht politisch gesehen als Vertreterin von Fraueninteressen.
Punkt.
Punkt.
Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt Wilhelm Rülfing, der ist in der Leitung, ruft aus Minden an. Herr Rülfing.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Also zunächst möchte ich sagen, dass ich es gut finde, wenn also Frauen in Politik und in Unternehmen sind und dass ich es schade finde, wenn es so schwer ist. Aber ich sag mal, in den leitenden Positionen, nun haben Sie eben den Namen Merkel schon mal genannt, da gibt es dann die Frau Nahles auch, da gibt es im landwirtschaftlichen Bereich und in der Verteidigung Frauen. Und ich bin der Meinung, die Frauen, die da sind, sollten auch tunlichst nicht nur daran arbeiten, ihr Amt auszuführen, sondern zu versuchen, den Anteil höher zu schrauben. Aufgrund ihrer Position bin ich der Meinung, haben sie da durchaus Möglichkeiten. Mhm. In Unternehmen, muss ich sagen, ist es eigentlich schade, dass da auch zu wenig Frauen in leitender Position sind. Aber ich sehe das inzwischen in den Unternehmen eigentlich so, in großen Unternehmen, dass man sich da einem Zwang unterliegt. Man will jetzt einfach mit aller Macht, um irgendwo in der Öffentlichkeit angenehm zu sein, Frauen in irgendeine Position reindrängen. Und ich bin der Meinung, das ist falsch, denn es sollte sich einfach entwickeln und selbstverständlich entwickeln. Und nicht so, also wir müssen ja ein paar Frauen jetzt in irgendeine Leitung reinhaben. Also die Frauen müssen das muss sich von alleine entwickeln, dass sie in die Positionen reinwachsen und dass man also das als gewisse Selbstverständlichkeit irgendwo ist, so wie irgendwann mal die Männer selbstverständlich gearbeitet haben.
Ja, Herr Rülfing, da höre ich zwei Bemerkungen, die ich gleich gerne weitergebe. Das eine ist, Frau von Platen, warum nutzen die Frauen ihre Netzwerke nicht aus?
Ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich der Faktor Zeit auch noch so ein Punkt. Die Netzwerke sind da bei den Frauen, allerdings noch nicht so lange und nicht so gezielt. Und es sind ja auch noch nicht so viele Frauen. Also eine Merkel alleine kann jetzt nicht die deutschlandweite Quote über alle politischen Felder und die ganzen Unternehmen quasi abdecken. Das schafft ein Vorbild alleine nicht. Es fehlen einfach noch mehr Vorbilder und das geht nicht so von einem Tag auf den anderen. Und diese Netzwerke, die Frauen haben, um sich quasi gegenseitig hochzuschieben, à la Männerbünde, die existieren ja auch noch nicht so lange und es sind noch nicht so viele Frauen oben. Das heißt, das fehlt immer noch so ein bisschen aus meiner Sicht, diese kritische Masse, die dann ausreicht, damit die Gemengelage in sich dann ja die Gesellschaft 50-50 mehr oder weniger, je nach Branche und so weiter, auch widerspiegelt.
Frau Möller, Sie haben ja versucht, in Niedersachsen so ein Netzwerk zu gründen. Erzählen Sie doch mal.
Ja, sehr gerne, weil ich auch die Äußerung von Herrn Rülfing unglaublich spannend finde. Er sagt ja eigentlich, dass Frauen diese Vorbildfunktion einnehmen sollen.
Hm. Und das und ist es natürlich aber nicht tun sein, im Moment, sagt er.
Genau. Ne? Und dass Frauen zwar zwanghaft in diese Position gebracht werden sollen, das sollte eigentlich natürlich funktionieren. Das, was Frau von Platen gesagt hat, ist ja eigentlich dieser Gedanke, dass Netzwerke dazu dienen, sagen wir, geeignete Personen in bestimmte Positionen zu bringen und Frauennetzwerke eben Frauen. So, und wir haben das probiert in Niedersachsen als SPD. Ich war damals in so einer Steuerungsgruppe, junge Frauen nannte die sich, und die haben analysiert, warum weniger Frauen die SPD wählen, aber auch einfach, warum so wenige Frauen Mitglied sind. Denn auch in der SPD in Niedersachsen sind es nur um die 30% weibliche Mitglieder. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, dass es verschiedene Gründe gibt. Einmal eben, dass wenig Frauen auch, sagen wir, die coolen Jobs machen. Das ist so ein bisschen das, was Frau von Platen vorher gesagt hat, mit diesem Ermüden, Mürbe und Frauen, die zusammenhalten müssen, aber eben Frauen, die häufig arbeitsintensive Jobs im Hintergrund machen, auch innerhalb der Parteien. Und eben auch, dass die Bildsprache sehr negativ ist und dass Frauen sehr wenig geschützte Räume haben, um sich auszutauschen. Männerklüngelrunden funktionieren super und Frauen sollten diese Runden auch haben. Weil eben, um überhaupt ein Gegengewicht entwickeln zu können. Dieses Netzwerk ist ja relativ schwierig zu installieren, weil ich glaube, dass so ein Netzwerk eben tatsächlich nur funktioniert, wenn es Frauen gibt, die andere mitnehmen können und überhaupt Möglichkeiten bieten können.
Also Sie meinen, da fehlt die kritische Masse. Es sind nicht genug, dass man noch sagen kann, komm du doch oder mach du doch mal meinen Job.
Es ist ja auch die Frage, wenn ich, sagen wir, Nachwuchskraft in irgendwo auch immer bin, dann ist die Frage, wann gehe ich in so ein Netzwerk und wann kann es mir auch nutzen? Das geht ja erst, wenn Frauen irgendwann schon einen Schritt weiter nach oben gemacht haben, die dann auch mit Teil dieses Netzwerkes sind, um dann etwas abgeben zu können. Und bis Frauen da oben sind, dauert es eben noch. Und deswegen ist es auch so schwierig, sagen wir, so künstliche Netzwerke aufzubauen, die dann auch erfolgreich sind. Und ein zweiter Punkt ist, dass, wenn wir uns überlegen, wir haben 30% Frauen, das heißt relativ wenige, wir haben aber auch Vorstandsquoten, die mindestens 40 oder auch Listenquoten, die 50% Frauen umfassen, heißt ja, dass diese vielen Möglichkeiten sich auf weniger Menschen, weibliche Menschen aufteilen und dann eben Frauen häufig mit mehreren Posten überfrachtet werden und dann gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Bleibt.
Dann sind sie ja, im aktiven Burnout.
Genau.
Ja, gut, vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Mails zu dem Thema, noch einmal von Bernward Pohlmann aus Naumburg. Er schreibt ein freundliches Hallo in meiner Heimat. Aus meiner Sicht wird der Begriff Gleichberechtigung weder in der Politik noch in den Medien präzise verwendet. Frauen und Männer sollten die gleichen Zugangsrechte zu Auswahlverfahren haben, konkret also in Parteien kandidieren dürfen. Dies ist in Deutschland unbestreitbar der Fall. Inwieweit Frauen von diesem Recht Gebrauch machen, ist ihnen selbst überlassen. Eine Bevorzugung von Frauen durch festgeschriebene Quoten in finanziell attraktiven Positionen erscheint mir hingegen undemokratisch. Und dann haben wir noch Ronny Afortu aus Stade und er schreibt, ich bin absolut für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und demnach auch für alle Mechanismen, die dies erlauben. Aber ihr Thema Gleichberechtigung im Bundestag greift allein im Wortlaut zu kurz. Ich kenne kein Gesetz, das die Rechte der Frau im Vergleich zu denen der Männer nicht gleichberechtigt behandelt. Im Gegenteil, viele Gesetze versuchen, aufgrund der Notwendigkeit die Rechte der Frauen in den Vordergrund zu stellen. Und das Phänomen, dass der Herr Seehofer kaum Damen in seinem Ministerium hat, ist ein gesellschaftliches, kein rechtliches. Das ist der Kern der Missverständnisse. So, und jetzt haben wir noch Volker Töneböhn aus Pinneberg in der Leitung. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Ich grüße Sie.
Freut mich, dass ich mich beteiligen kann.
Gerne.
Ich habe einen etwas anderen Blick sozusagen auf dieses Themenfeld, weil es, es gab schon mal vor, was schon ein bisschen länger her, in den 80er Jahren eine Veröffentlichung von Carol Gilling, eine angloamerikanische Wissenschaftlerin, die sich mit der Moralentwicklung sozusagen beschäftigt hat.
Kenne ich das Buch.
Kennen Sie das?
Ja, sehr gut.
Und das spielt natürlich rein in, wie soll ich sagen, die Sichtweisen von Männern und Frauen aufgebaut sind. Und das spielt auch rein in die Struktur, die ja im Grunde genommen, wenn man so will, also ich bin ein Mann, aber trotzdem kann man das, glaube ich, sagen, dass es eine patriarchalische Struktur ist und die Logik, also die moralische Logik, die emotionale Logik der Frauen eine ganz andere ist als die der Männer, nämlich immer sozusagen sozial auf Ausgleich ausgerichtet, während die Männerlogik sozusagen an Prinzipien orientiert ist. Ne? Das kann man, glaube ich, nach der Logik von Carol Gilling so sagen oder nach der, also das ist keine Logik, das ist ja empirische Forschung, die sie betrieben hat. Und dementsprechend muss man einfach sagen, dass, also ich bin auch ein Befürworter der, also der Quotenregelung, weil ich glaube, weil das anders nicht funktionieren kann.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass, und das wäre mein Beitrag oder meine Perspektive sozusagen, meine Sichtweise, dass man sagen kann oder sagen muss, Männer haben ein bisschen Schwierigkeiten, der Logik der Frauen zu folgen. Ob das hormonelle Geschichten hat oder keine Ahnung, was der Hintergrund ist, aber auf jeden Fall, dass die Verbindungen, die hergestellt werden, ganz andere sind und dass natürlich aufgrund dieser Struktur immer auch sozusagen ein Nachteil entsteht gegenüber der patriarchalischen Struktur oder des patriarchalischen Aufbaus sozusagen. Und dass deshalb ein Ausgleich einfach strukturell stattfinden muss. Also
in Form einer Quote.
In Form einer Quote.
Also Sie meinen, dass die Frauen sozusagen immer hinten an sind, weil die Struktur durch die Männer geschaffen wurde und schon da ist?
Nein, also der Aufbau sozusagen, also nach Carol Gilligan, der Aufbau der Verteilung sozusagen, wie ich meine Energie ausrichte oder wie ich meine Perspektive ausrichte, ist immer auf Ausgleich bedacht. Und eine Perspektive, die auf Ausgleich bedacht ist, bedeutet immer eine Hintanstellung sozusagen gegenüber einer Grundsatzdiskussion, wo immer sagt, also ich habe Recht oder ich bin der Beste oder ich bin derjenige, der die Richtung ausgibt, weil darum geht es aus der Sicht sozusagen der, also so wie ich Carol Gilling verstanden habe, wie gesagt, ich bin ein Mann, deshalb kann ich das auch nur nachahmen sozusagen nachvollziehen.
Die Frauen kichern schon im Hintergrund.
Nein. Ja, nee,
ich muss einfach sagen, also mir fehlen auch, also ich muss das ganz klar auch so sagen, mir fehlen auch manche Dinge, das ist wie, als wenn man so sagt, da fehlen mir Begrifflichkeiten oder Nachvollziehbarkeiten. Aber es ist, also ich finde, es muss klar sein, dass wenn ich auf Ausgleich bedacht bin, dass ich immer einen Nachteil habe gegenüber denjenigen, die sagen, nee, es geht jetzt ums Prinzip.
Okay. Ich glaube, den Punkt haben wir verstanden. Frau von Platten, was meinen Sie dazu?
ich kenne das Buch nicht, klingt aber spannend.
Lesen wir alle zum nächsten Mal.
Genau. Kann ich gut nachvollziehen, diese Sache mit dem Ausgleich, weil das ist so ein bisschen, geht ja auch in die Richtung, wie man sagt, Frauen sind eher so die ruhigeren, die ziehen eher mal zurück und die sagen dann lieber mal nein oder schätzen sich geringer und. Das passt ja alles dazu. Und die Männer preschen halt nach vorne und machen einfach los. Und wenn ich dann sage, ach, den Stress tue ich mir nicht an oder ich muss nicht immer recht haben, wie auch immer, dann ziehe ich automatisch den Kürzeren. So habe ich das jetzt verstanden von der Logik. Und das spielt halt auch in die Richtung, wenn ich aber so erzogen bin, wenn ich von klein auf so sozialisiert bin, dass das so funktioniert, dann habe ich auch gar keine Chance, anders zu sein. Weil ich würde mal behaupten, dass es auch Frauen und Männer gibt, die jeweils genau andersrum ticken. Aber uns wird halt in den ersten paar Jahren schon unheimlich viel mitgegeben, dass wir automatisch in diese Strukturen auch reinwachsen. Und wenn wir das schaffen aufzubrechen, wenn wir dieses gleiche Verhältnis herstellen durch Quote, weil ich denke auch, es geht nicht anders, weil wir einfach nicht anders das Gleichgewicht herstellen können durch diese Strukturen, die da sind. Wenn wir die aber einmal durchbrochen haben, die Strukturen, und ein Gleichgewicht da ist, dann können nachwachsende Menschen sich ganz anders ja, ganz anders entwickeln und auch anders entscheiden, was sie möchten. Und dann ist es nicht mehr so, ich bin die auf Ausgleich, sondern ich habe mehr eine freie Wahl. Und ich sehe auch nicht nur eine Merkel als Vorbild, sondern ich sehe eben in allen Parteien und überhaupt ein Verhältnis, das mir zeigt, ich kann das werden, egal ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin. Ich kann schnell rennen und ich kann auch Politik und ich kann auch Bundeskanzlerin und. Das wäre so der Weg für mich. Mhm. Ne? Also Quote durchbrechen.
Dr. Gero Neugebauer, jetzt haben ja zwei Hörer auch das Thema Quote angesprochen. Gibt es denn Länder, die das besser machen, die sozusagen mehr Frauen im Parlament qua Quote haben? Ich habe gelesen über ein Gesetz in Frankreich, wo sowas annähernd versucht wird.
Ja, in Frankreich gibt es rund 39% der Mitglieder der Nationalversammlung Frauen. In Schweden ist er fast 44%. Und wenn man in Länder guckt, von denen man meint, die seien soweit gar nicht entwickelt und hätten eigentlich hinterher, und dann sieht man, höchste Zahl weiblicher Abgeordnete gibt es im Parlament von Ruanda. 61% der Abgeordneten sind weiblich.
Was machen die besser?
Das ist wahrscheinlich eine andere Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das ist möglicherweise genau das, was Frau Platen angesprochen hat, nämlich, dass sie sich nicht in bestimmte Rollen hinein erziehen lassen. Denn eines der Argumente, die ja immer auch noch gebraucht werden, gerade in den konservativen Parteien, ist ja, wir haben ein bestimmtes Frauenbild. Frauen spielen eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft. Frauen haben sozusagen den Männern ihre Arbeit zu erleichtern. Ich erinnere mich, dass 1991, 92, da war Heide Fahr, die war auch mal in Uni Hamburg Vizepräsidentin, Frauenministerin in Hessen. Und da hat die in einer Parlamentsdebatte die Abgeordneten der CDU bei irgendeiner Debatte darauf hingewiesen, dass sie ja eigentlich mehrheitlich ihre Aufgabe hier nur machen können, weil sie sowas wie ein Hinterland hätten, nämlich ihre Frauen. Erbostes Geschrei und Getrampel. Aber das ist auf demselben Ebene die Argumentation, die Gegenargumentation auf derselben Ebene wie, oh, guck, da taucht eine Frau mit Hose auf. Unverschämt, was die sich jetzt anmaßen. Also insofern sind es in der Tat sehr viele gesellschaftliche Voraussetzungen, die da beseitigt werden müssen oder geschaffen werden müssen. Und vielleicht kann man ja sagen, solange Erziehung bestimmten Mustern folgt, solange aber auch eben bestimmte Rollen nur Frauen zugeschrieben werden können. Kein Mann wird je gefragt werden, ob er bereit ist, Vater zu werden. Oder das ist also in solche Sachen, werden Frauen hineingebracht und werden dann aber eben auch gezwungen, sich andere Karrieren zu überlegen. Und ich glaube, das ist ein weiteres Problem. Für Politiker gibt es bestimmte Karrieremuster mit bestimmten Aufwendungen und Erwartungen. Dazu gehört nicht nur das Engagement in Netzwerken, dazu gehört auch Zeit, viel Zeit aufzuwenden. Und das können Frauen aufgrund der differenzierten Rollenzuweisung weniger gut erfüllen als Männer. Und insofern ist es da auch an den Männern möglicherweise an den Männern etwas zurückzugeben. Und vielleicht nur noch eine Fußnote. Wenn sich die auch schon genannten Frauen in leitenden Positionen angucken, beispielsweise Frau Merkel. Frau Merkel hat ein Familienleben mit einem Mann. Frau von der Leyen hat 7 Kinder für jedes Kind.
Wie viele Männer sollte?
Ja, und okay. Frau Nahles beispielsweise, naja gut, die Beziehung.
Frau Nahles ist alleinerziehend.
Alleinerziehend, ja. Nach 5 Jahren Ehe gescheitert. Aber das ist also von daher gesehen auch keine, in Anführungszeichen, wieder normale Biografie für eine Frau. Und insofern, denke ich, gibt es da wirklich noch viel aufzuarbeiten und viele Voraussetzungen zu schaffen. Und der eine Hörer, damit komme ich zum Schluss, der zum Anfang eingespielt wurde, der sagte, ja, warum sollen die Frauen nicht eine eigene Partei bilden? Das läuft nicht. Also aufgrund von bestimmten Merkmalen, eine Partei zu sein, Partei der Frauen, Partei der Rentner, Partei der Jugend, das geht alles nicht.
Frauen in der Minderheit, warum gibt es auch im Bundestag keine Gleichberechtigung? Wir warten noch auf Ihre Meinung, Ihre Einschätzung, Ihre Geschichten. Rufen Sie uns an, wie immer, unter 08000441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndrd-redezeit. Und zwei Hörer haben uns gemailt, die lese ich nochmal kurz vor. Stefan Fischer-Frühholz aus Bovenden, das ist eine Mail, die sich direkt an Sie, an Frau Möller, richtet. Gut, es ist anstrengend, sich gegen Missachtung zu wehren, aber natürlich völlig normal, wenn jemand im Bundestag offensichtlich durch sein Telefonieren stört, würde ich den als Rednerin zur Ordnung rufen und ihn rausbitten. Ja, Frau muss sich wehren gegen offensichtliche Missachtung, es nicht durchgehen lassen. Das ist der gute Ratschlag von Herrn Fischer-Frühholz. Und dann haben wir noch Carsten Bonsack aus Schwerin. Er sagt, ich habe großen Respekt vor Frauen in Führungspositionen, genauso wie vor den Herren in gleicher Stellung. Biologisch unterliegen wir nach wie vor der Human-, evolutionären Millionen Jahre andauernden Entwicklung. Hiernach ist in meiner Kenntnis der Mann eher der Machtbesessene und die Frau eher die sozial-familiär Interessierte. Gleichberechtigung bedeutet gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und wenn weniger Frauen Politiker werden wollen, ist dies ein natürliches Ergebnis, genauso wie weniger Männer Erzieher werden wollen. Und jetzt haben wir Bernhard Rudolf aus Sprenge. Guten Abend, Herr Rudolf.
Ja, guten Abend. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Ja, also ich habe jetzt nicht alles gehört. Ich war jetzt ein bisschen ausgeblendet hier. Ich habe nur, mein Anliegen ist folgendes. Diese Thematik, die kommt ja nicht neu. Also diese Differenzierung zwischen Mann und Frau halte ich in diesem Themenkomplex, den Sie jetzt ansprechen, für gänzlich überholt. Ich halte wirklich es viel für viel sinnvoller. Weil ich nehme an, ich unterstelle mal, dass der Grund für eine gewisse Quote eine positive Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse bedingen soll. Und das sehe ich eben nicht unbedingt geschlechtsspezifisch da die Lösung, sondern ich sehe es letztendlich sozioökonomisch. Die Gesellschaft muss sozioökonomisch in den verschiedenen Facetten vertreten sein. Und die geschlechtlichen Geschichten, die werden sich dann selbst irgendwie entsprechend einstellen. Das sehen Sie doch in der Politik. Sie haben die Leute ja angesprochen, meinetwegen Frau von der Leyen, die in der Verteidigung jetzt aktiv ist. Soll mir jetzt, das hat mit Parteipolitik gar nichts zu tun. Aber ist das eine bessere Politik, wenn man da die Leute ins Ausland schickt und kriegen lässt? Ist das wirklich bessere Politik, weil es eine Frau macht? Das ist doch Unfug. Das heißt, die eigentliche Lösung der Gesellschaft, und das ist jetzt mein Ansatzpunkt, wenn man die sozioökonomischen Verhältnisse repräsentiert findet, dann wird eine Lösung, beziehungsweise zumindest wenn die Fragen richtig gestellt werden, dann kommen sie einer Lösung oder einer besseren Welt näher. Dieses eigentliche, dieses immer Frauen dort oder Männer dort, das ist vollkommen, fast schon neandertalerhaft. Das bringt uns nicht weiter.
Ja. Okay, gut, Herr Rudolf, vielen Dank. Ich gebe jetzt gleich mal weiter zu Frau Weber. Hallo, Frau Weber. Sie sind uns aus Oldenburg zugeschaltet. Guten Abend.
Hallo?
Ja, so, Sie waren zwischendurch weg, aber jetzt sind Sie Gott sei Dank wieder da. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, also hier geht ein Wahnsinnsregen nieder. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen.
Ah, okay. Schlechtes Karma. Gut.
Also ich finde das Thema rasend spannend.
Schön.
Es hat, oder auch nicht, wie man das sieht. Also ich habe vor, es ist jetzt sicher 20 Jahre her, eine Tischlerlehre gemacht. Und war die einzige Frau in der Werkstatt.
Oh, das war bestimmt nicht einfach.
Und ich habe mich sehr daran, ich habe den Namen vergessen, ihre Dame dort erzählte, die in die Politik gegangen ist.
Frau Möller.
Und ja, genau. Und die erzählte, wie dann die Männer so reagieren, wenn sie dann mit höheren Schuhen und so rumläuft und mal einen schönen Rock anzieht und sowas. Und diese sexuellen Übergriffe, also ich habe solche Sachen, ich möchte mich jetzt nicht vergleichen, aber ich habe mich doch erinnert gefühlt, diese sexuellen Übergriffe, egal ob die jetzt körperlicher Art sind, ob man die Hand auf den Hintern gelegt bekommt oder ob das verbal ist. Also ich bin der Meinung, dass das ein reines Machtausüben ist. Ob das jetzt
Frau Möller pflichtet Ihnen zu.
Ja, das sind jetzt so, ich habe zwei Punkte, ich will die ganz kurz ansprechen,
ja, gerne.
Damit es nicht zu lange wird.
Auch es haben jetzt auch viele Männer schon geredet. Wir haben noch nicht so viele Frauen, die angerufen haben, sie dürfen ein bisschen länger reden.
Ja, es hat was damit zu tun, also Frauen in ihrer tiefsten Seele zu treffen. Und das Ganze hat eigentlich also zu Demütigung. Und das hat eigentlich nur einen Grund, sie nämlich nicht aufs Podest steigen zu lassen. Und ob die Männer das jetzt mit Absicht machen oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob das einfach so angelegt ist, ich habe keine Ahnung. Und was ich noch als Frage hätte, ich habe auf NDR Info ganz oft schon von ihren Korrespondenten aus Norwegen gehört, dass Frauen in Norwegen, ich glaube, entweder genauso bezahlt werden wie Männer oder fast genauso bezahlt werden. Und ich glaube, in Island ist im Moment auch sowas los. Und
Da möchten Sie wissen, ob das stimmt.
Ja, genau.
Da können wir doch gleich mal Frau von Platen fragen. Die kennt sich nämlich damit aus. Und dann kommen wir wieder zu Ihnen zurück, Frau Weber.
Gut.
Frau von Platen, auf nach Norwegen und Island?
Auf nach Norwegen, ja, absolut. Es ist da auch noch nicht perfekt, aber die sind einfach ein Ende weiter und die bauen gerade auch alle ganz, ganz verrückte Gesetze. Also in Island gibt es jetzt, wird nicht gleiches Bezahlen unter Strafe gestellt. Das heißt, Unternehmen ab 25 Beschäftigten aufwärts müssen gerecht bezahlen, müssen fair bezahlen. Tun sie das nicht, droht ihnen Strafe und das ziemlich schnell. Also das ist ein ziemlich hartes Gesetz, was da jetzt kommt. Mhm. Ganz anders als unser Entgelttransparenzgesetz. Was aber heute gerade total spannend ist, wenn man auf die Seiten in UK guckt, das ist schon länger, seit 2010 bekannt, aber niemand hat so richtig sich drum gekümmert. Heute sind die ganzen Veröffentlichungen raus. Es sind fast 10.000 Unternehmen, die ihre Zahlen zur Entgeltungleichheit veröffentlichen mussten auch. Das heißt also, man hat da wirklich listenweise Tausende von Unternehmen mit Gender Pay Gaps von 1, 2, 3 bis 70, 80%. Ganz krass, ne? Mhm. Und dadurch wird es einfach sichtbar. Die anderen Länder wie Island, Norwegen, die haben auch noch nicht 100% gleich geschafft, aber die haben einfach, die sind einfach schon einen Schritt weiter, auch mit den Mustern, die dahinter stecken. Und ich wage ja auch eine These, Quote hin oder her, weil der Begriff Väter eben passte auch da rein. Ich glaube ja, dass wir das mit den Frauen in Führung und dann auch dem gleichen Geld und so, was ja mit dem mitgehen muss, erst schaffen, wenn es für ein Unternehmen auch genauso ein großes Risiko ist, einen Mann einzustellen, wie eine Frau einzustellen. Und da kommen nämlich die Väter ins Spiel letzten Endes auch. Ne? Hm.
Frau Weber, war das interessant?
Ja,
war das das, was Sie wissen wollten?
Ja, und darf ich den einen Punkt noch ansprechen?
Ja, bitte.
Kurz?
Mhm.
Was mir gelegentlich mal aufgefallen ist in der Politik ist oder immer mal wieder auffällt, weil ich ja sehr gern Radio höre und sowas und das dann ja öfters mal gesagt wird, wenn Frauen in Führungspositionen geraten oder kommen, zum Glück, ne, dann ist es oft so, ich wage das jetzt mal, diese These, auch wenn es vielleicht unverschämt ist, habe ich oft so das Gefühl, dass Frauen dann in solche Führungspositionen kommen, wenn ganz viele Männer vorher Mist gebaut haben.
Also, ist ein interessantes Gesetz.
Nigel Farage, Großbritannien, der Herr Cameron, die haben sich alle weggeduckt, als es um den Brexit ging. Also, die haben alle fürchterlich laut gebrüllt, ja, wir wollen austreten. Und wer macht's jetzt? Theresa May. Also, oder
Andrea Nahles.
Genau, oder man gucke sich unsere Verteidigungsministerin an. Ich bin zwar nicht CDU-affin, aber ich denke mir, da haben ja auch ganz viele Männer vorher die Karre in den Dreck gefahren. Und jetzt muss also irgendjemand, also Mutti muss es machen, so nach dem Motto. Ne? Also das ist immer so das, was ich mir dabei so denke.
Mhm. Frau Weber, und das geben wir doch gleich mal an unsere Praktikerin weiter. Frau Möller, gibt es ein Gesetz der Serie, dass Frauen den Karren aus dem Dreck ziehen müssen?
Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Frauen sich nicht vor großen Herausforderungen scheuen. Und das wäre ja ungefähr das, was Frau Weber angesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gesetz gibt. Ich finde diesen Gedanken aber sehr charmant, weil es definitiv so ist, dass es viele starke Frauen gibt, die auf gar keinen Fall vor großen Aufgaben davonlaufen, wenn man sie denn dann mal zupacken lässt. Ich würde gerne noch auf so ein paar andere Sachen eingehen, die genannt wurden. Einmal wurde ja gesagt, Frau von der Leyen macht ja nicht bessere Politik, nur weil sie eine Frau ist. Ja, natürlich nicht. Wir Frauen sind ja auch nicht die besseren Menschen. Wir sind ja nur genauso gut wie die Männer und wollen ja auch nur genauso viel Macht, Position, genauso viel Einkommen und überhaupt genauso viele Möglichkeiten haben wie unsere männlichen Kollegen. Deswegen lehne ich auch das, was ein anderer Hörer, glaube ich, gesagt hat, dass es natürliche Begabungen sowas gibt oder er sagte was mit sozioökonomisch, dass es eben ganz normal sei, dass Frauen in bestimmte Berufsfelder gingen und Männer in andere. Ich glaube nicht, dass das an dem Geschlecht liegt, sondern dass es ausschließlich an der Erziehung liegt, nämlich dass Frauen eher zur Fürsorge erzogen werden und Männer eher zu Abenteurern in unserer westlich geprägten Welt, will ich mal sagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall eine absolute Befürworterin der Quote. Ich wäre die Erste, die sie auch wieder abschaffen würde, wenn sie eintritt. Denn ich finde nicht, dass eine Quote unbedingt sein muss, wenn wir die Gleichberechtigung hätten, sondern nur, solange es nicht funktioniert. Und dafür brauchen wir die Quote ja, weil Frauen sich häufig ja noch doppelt beweisen müssen. Wenn sie dann einmal diese große Aufgabe haben, dann müssen sie nochmal beweisen, dass sie das auch wert sind, dieses Risiko zu gehen, dass es eine Frau macht. Und es ist ganz häufig so, dass eben, wenn Frauen so besondere Aufgaben bekommen, sei es, dass sie eine Beförderung bekommen oder dass sie eben auch eine herausgehobene Position in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft kriegen, sich dort eben tatsächlich einmal mehr beweisen müssen als die männlichen Kollegen, die häufig so ein, sagen wir, so eine Art, ja, der kann das ja mal probieren, Status haben. Und das finde ich sehr bedauerlich. Ich glaube, dass wir viel strenger mit Frauen sind als mit Männern und dass wir vor allen Dingen Frauen auch, die, sagen wir, einen gewissen Durchsetzungswillen haben, auch einen Machtwillen, auch einen Karrierewillen, häufig alles das Warme absprechen, was sie auch ausmacht und ihnen eben häufig nur sowas wie, das ist so eine Hexe oder das ist so ein ganz gefühlskalter Mensch, sowas unterstellen, weil wir eben das nicht fassen können, dass diese Frau auch so facettenreich ist wie die männlichen Kollegen um sie herum, sondern dann eben nur die Karriere nach vorne stellt. Ich persönlich, mir wurde sowas zum Glück erst einmal angedichtet, obwohl ich ja mit meinem Lebensgefährten zusammen auch zwei Kinder aufziehe und er eben die hauptsächlich die Fürsorgearbeit macht. Aber es zeigt sich schon, dass das ungewöhnlich ist, auch für unser Umfeld eben, dass ich vorne stehe und der Mann eher hinten, was ich für mich persönlich vollkommen normal finde, weil ich finde, das soll normal sein, aber eben von dem Umfeld doch auch ganz viel nachgefragt wird. Auch gar nicht böse, sondern häufig auch nett gemeint. Ja, wie machst du das denn jetzt mit deinen Kindern? Oder wie machen sie das denn jetzt? Oder kriegen sie das denn alles hin?
Es würde ein Mann nie gefragt, ne?
Es würde ein Mann nie gefragt werden. Und das ist nicht, ich will es gar nicht kritisch sagen oder vorwurfsvoll, es ist freundlich gemeint. Es gibt wenige gemeine Aussagen, aber trotzdem eben ein Gedanke, der mir zugeordnet wird als Frau und den ein auch männliche Kollegen hier in meiner Region, wo ich hauptsächlich Politik mache, die auch Kinder im Alter meiner Kinder haben. So,
so rum, genau. So viel Zeit muss sein.
Genau, die aber mit solchen Fragen nicht konfrontiert werden, wo es vollkommen normal ist, weil sie eben eine Frau haben, die sich hauptsächlich drum kümmert.
Gut.
Und gleichzeitig eben dann Zuschriften, die ich bekomme, sagen, du bist ein großes Vorbild. Das finde ich dann wieder sehr ermutigend. Das würde auch den Punkt wieder zum Anfang von Frau Platen machen, die sagt, die Frauen müssen zusammenhalten. Ne?
Ja, gut. Sie bekommen noch Unterstützung, Frau Möller, von Britta But aus Hamburg. Sie hat geschrieben, ich finde es erstaunlich, dass fast alle Personen, die einen Beitrag zu dem Thema leisten, voranstellen, dass sie natürlich Verfechter der Gleichberechtigung sind. Aber dann kommen die abstrusesten Begründungen, warum es vielleicht doch keine so gute Idee ist. Heutzutage existiert einfach noch keine wirkliche Gleichberechtigung oder besser gesagt Chancengleichheit. Frauen wird eine bestimmte Rolle zugewiesen, die sie von klein auf lernen und sie werden bereits im Kindesalter sanktioniert, wenn sie die Rollen durchbrechen. Sehr oft bin ich in Bewerbungsgesprächen auf Führungspositionen gefragt worden, wie ich mir das denn mit einem so kleinen Kind vorstelle. Mein Mann wurde das noch nie gefragt. Das Bild der Führungskraft, das dicht am Bild der Politiker ist, ist klassisch männlich. Ebenso sind es die Arbeitsbedingungen von Führungskräften und Politikern. Unter diesen Bedingungen und mit pseudobiologistischen Begründungen ist wirkliche Chancengleichheit noch ein langer Weg. Und dann haben wir noch Andrea Schmülling aus Ebergötzen und sie schreibt: Ich höre sehr gern die Sendung Redezeit, aber mich stört sehr, dass die meisten Redenden ausschließlich maskuline Ausdrucksformen verwenden, beispielsweise von Patienten, Nutzern, Ärzten etc. reden. Wenn heute Abend über den geringen Anteil von Frauen in den Parlamenten diskutiert wird, so bin ich der Auffassung, dass die Anwesenheit von Frauen grundsätzlich auch in den Sprachformulierungen deutlicher gemacht werden, wie dies zum Beispiel die SPD-Mitglieder in der Regel tun. Leider geht der Trend zurzeit eher wieder in die andere Richtung, woran auch viele Frauen ihren Anteil haben, denen es reicht, mitgemeint zu sein. Herr Dr. Neugebauer, kann man sagen, dass dieser Trend weniger Frauen in den Parlamenten, dass das auch was mit, wie ja, die Hörerin eben gesagt hat, mit dem Trend der Zeit zu tun hat, sagen wir mit den populistischen Bewegungen?
Ja, also wir haben einerseits ja im Parteiensystem Bewegungen, die darauf hindeuten, dass sozusagen Stimmungen verstärkt werden und Einstellungen verstärkt werden, die wir ganz grob unter Rechts zusammenfassen können. Da zählt unter anderem auch dazu, dass Frauen ein eher konservatives Bild zugewiesen wird. Wir haben in den Parteien und Gruppierungen, die diese Position vertreten, ja dann auch eher Männer in den Führungspositionen. Herr Seehofer ist schon erwähnt worden, das ist ja nun schon so ausgeleiert. Das ist gar nicht mehr. Aber zum Beispiel Herr Scheuer hat auch keine Frauen in der Leitungsposition. Und wenn Sie in die CSU reingucken, dann finden Sie dort auch die Frauen unterbewertet und mangelhaft repräsentiert. Es bricht auch noch was Altes wieder auf. Denn jede Frau, die auftritt und sagt, ich möchte eine bestimmte Position haben, die bis jetzt von einem Mann eingenommen wird, ist natürlich auch sofort Konkurrenz. Und das heißt, hier wird eine Situation aufgebaut, wo dann möglicherweise der Hinweis auf die Eigenschaft Frau dazu führt, gleichzeitig bestimmte Diskriminierung mit zu transportieren, aber im Grunde genommen doch auszudrücken, also bitteschön, ich möchte mich nicht dieser Konkurrenz stellen und ich habe auch eher andere Voraussetzungen. Das gerade zitierte Beispiel in Vorstellungsgesprächen, ist mein Mann nie danach gefragt worden, wie er mit einem kleinen Kind auskommt, ist das illustriert dieses Ganze. Es gibt in der Tat eine Tendenz, die sagt, wir ziehen uns zurück auf die eigene Sphäre, auf die Heimat, auf das eigene Haus, auf die Familie und dann werden Rollenbilder gepflegt, die nicht eine erweiterte Rolle der Frau beispielsweise im politischen Prozess beinhalten und die dann auch notwendigerweise dazu führen, dass Frauen in Parteien Schwierigkeiten haben. Allerdings, man muss sagen, es gibt auch andere, also nicht nur die Sozialdemokratie und die Grünen und die Linken, auch die FDP hat inzwischen erkannt, dass sie weiblicher werden will, wie der Vorsitzende neulich gesagt hat. Er sieht da ein Potenzial für die Parteien, und zwar weibliche Mitglieder und Führungskräfte zu gewinnen. Da kann man mal abwarten, was daraus wird und ob andere das auch erkennen. Aber bei der FDP sind so wenig, da ist jeder Zuwachs, und die hat auch abgenommen, jeder Zuwachs möglicherweise schon gewinnen.
Thomas Weber haben wir jetzt aus Göttingen in der Leitung. Guten Abend, Herr Weber. Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten.
Das ist okay. Wunderschönen guten Abend. Ich wollte noch mal ein paar Gedanken zurückgehen. Da war ein Hörer, der hatte angerufen, nachdem er ein sehr tolles Buch gelesen hatte. Das ging um die soziologische Beleuchtung, genau. Warum und so weiter. Und er hat dann in etwa so gesagt, dass Frauen, also ich sehe das eher so aus Genderbasis, eher ausgleichend orientiert sind und Männer dann eher themenbezogen, machtorientiert. Und ich würde das gerne noch ein bisschen aufweiten, weil ich glaube, dass diese älteren, über Jahrzehnte gewachsenen Machtstrukturen, dass man die auf dem Wege kaum brechen kann, auch weil der Mensch in seiner eigenen Authentizität, ich glaube, es hat viel mit Authentisch sein zu tun, Frauen, die politisch ambitioniert sind und sich nicht von sich selbst entfernen wollen und sich diesem, eigentlich ist das ja ein Haudegen- und Ellbogengeschäft in der Politik, die sich dem nicht hingeben wollen oder sich verbiegen lassen wollen und mit ihrem Miteinandercharakter einbringen wollen würden, was ja manche Männer auch tun, aber doch überwiegend doch die Frauen, die täten ja unserem Land gut. Und das ist natürlich schwierig, sich dort einzubringen. Zum Beispiel nur 30% bei der SPD, Frauen, Parteimitgliedschaft überhaupt. Das fällt 32. den Menschen natürlich schwer, sich in der Form einzubringen und durchzusetzen, wenn er sich selbst dabei nicht treu bleiben kann. Ne, wenn man dieses Miteinander in der Gesellschaft mehr etablieren wollen würde und dann auf diese Hindernisse stößt und merkt, du musst hier deine Ellbogen einsetzen und du musst Leute niederknechten, damit du überhaupt dahin kommst, das ist natürlich schwierig.
Ne? Ja, Frau von Platen, da hat Herr Weber einen wichtigen Punkt angesprochen. Es geht ja auch um die Skills, die wir ja beschwören, auch von der Generation Y und anderen, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr die Alpha-Tiere, wir wollen jetzt die teamorientierten Menschen, wir wollen die Führungskräfte, die alle sehen, wir wollen die Leisen. Wird in dem Zuge nicht einfach auch der Bedarf an Frauen, sage ich jetzt mal so ganz pragmatisch, größer?
Ja, der wird dann größer, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dass wir Arbeit neu bewerten. Und auch diese Fähigkeiten, die wir da jetzt so haben möchten, eben auch wertschätzen. Das ist ein Prozess, der jetzt letzten Endes ansteht. Das hat auch viel mit gleicher Bezahlung, geht auch sehr in diese Richtung. Und auch eben in die Richtung zu sagen, Frauen sollten sich jetzt nicht verändern, männliche Eigenschaften annehmen, damit sie in Führungspositionen kommen, sondern eben bleiben, wie sie sind. Es muss aber gesellschaftlicher Seite wirklich diese Neubewertung stattfinden, sodass wir auch sagen, okay, es sind emotionale andere Eigenschaften, die ich brauche. Ich brauche ein diverses Team. Es bringt mir gar nichts, wenn ich nur Frauen oder nur Männer habe. Ich brauche unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Und dann bewerte ich die aber auch monetär. Und das ist noch ein Schritt, der ist für viele noch nicht so nachvollziehbar oder verständlich. Ich glaube, wir alle wollen das, aber es fällt uns sehr schwer, weil man kann es nicht so gleichsetzen mit Geld. Man sieht nicht so sofort einen Effekt, von diesen Fähigkeiten, einen Geldwerteneffekt sozusagen. Ne?
Aber wenn wir zum Beispiel auch die Digitalisierung sehen, die braucht ja auch mehr sozusagen diese team-netzwerkorientierten Menschen. Ne?
Absolut. Ich denke schon, dass wir auch in diese Richtung tendieren, dass wir das neu bewerten müssen, weil wir die Fachkräfte brauchen und. Bloß wird das alleine nicht genug Druck sein, damit es sich sozusagen, wie manche meinen, dann von selbst regelt über den Fachkräftemangel und Co. Daran glaube ich nicht so ganz, dass das ausreicht, weil dafür sind die Strukturen halt zu festgefahren. Aber das spielt auf jeden Fall in unsere Richtung, wenn wir das wertschätzen. Wie gesagt, auch das Risiko gleich ist einerseits, ob ich dann nun Männer oder Frauen habe, also auch der Risikofaktor gleich ist und ich dann entsprechend positiv eben auch wertschätze, was ich für Fähigkeiten da einkaufe.
Siemtje Möller, Sie haben gesagt, die Parteikarriere ist schwierig, diese Netzwerke, viele Frauen sind dann überlastet. Bietet nicht genau das, was wir eben gesagt haben, Digitalisierung, neue Formen, zum Beispiel, dass ich nicht mehr dienstags in der Kneipe sitzen muss bis 24 Uhr, sondern eine Twitter-Gruppe habe und da meine Parteigeschäfte regle. Sehen Sie solche Ansätze?
Wir debattieren das ja natürlich gerade, weil wir ja dieses, sagen wir, das Hashtag SPD erneuern geprägt haben und dann natürlich auch darüber diskutieren, wie Beteiligung eigentlich funktionieren kann. Insbesondere für junge Menschen ist es schwierig, sich in einem klassischen Ortsverein in Eiche rustikal irgendwo im Hinterzimmer zu treffen.
Und um 24 Uhr werden die wirklich interessanten Dinge besprochen, ne?
Genau, auch meistens dann, wenn die anderen alle schon gegangen sind. Deswegen wäre zum Beispiel ein Weg, natürlich so eine Art digitales Beteiligungsverfahren zu ermöglichen. Gleichzeitig könnte man es auch analog machen, indem man Verbesserungen einführt, wie es gibt auch eine Endzeit von Sitzungen. Mhm. Also man sagt, man tagt halt nur anderthalb Stunden und in der Zeit schafft man eigentlich das meiste.
So wie Stehsitzungen, anstatt immer zu sitzen, ne? Die dauern ja genau, auch immer länger.
Man trifft sich an, eben nicht in der Kneipe, sondern im Parteibüro, wo es vielleicht nicht, wo es nicht beim Bier ist und alle irgendwann bierselig sich in den Armen liegen, sondern tatsächlich eben einfach wirklich eine normale klassische Sitzung ist. Ich glaube auch, dass man darüber sprechen kann, wenn man die Offenheit besitzt in der Gruppe, wann solche Sitzungen stattfinden. Beispielsweise für mich geht es auf gar keinen Fall eine Abendsitzung vor 19.30 Uhr. Für alle Menschen mit Kindern ist es, glaube ich, schwierig vor 19.30 Uhr, weil es zwischen Kindergarten und 19.30 Uhr bringt man sie immer ins Bett und verfrachtet sie irgendwie an den Armbruttischen und nach ins Bett. Aber über sowas muss man natürlich sprechen, dass solche Beginnzeiten und Endzeiten tatsächlich koordiniert werden. Sowas funktioniert auch. Digitalisierung ist auch ein Weg.
Haben wir noch Frank Mehnert aus Wenigsen in der Leitung. Herr Mehnert, ganz kurz noch. Wir haben noch 3 Minuten.
Ja, hallo. Hier ist Frank Mehnert. Ich möchte einmal sagen, dass ich es so empfinde, dass Männer und Frauen total unterschiedliche Wesen sind. Beide haben ihre positiven Eigenschaften. Frauen können, glaube ich, grundsätzlich viel mehr und auch viel mehr aushalten. Das Dumme daran ist, dass Frauen die Kinder, oder das vielleicht auch das Gute daran ist, dass die Frauen die Kinder kriegen. Und damit eben auch eine Zeit lang aus dem Geschehen heraus sind, wenn sie das mit den Kindern ernst nehmen. Und Männer sich derweilen ihre eigene Welt schaffen, in der die Frauen wenig Platz haben. Es muss mehr Männer geben, die begeistert sind von den weiblichen Eigenschaften.
Und mit anpacken.
Und mit anpacken, eine Welt zu schaffen, in der auch Frauen sich selbst wiederfinden.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Mehnert. Und wir toppen das jetzt noch mit Nils Jung, der auch so ein wunderbares Schlusswort aus Elmshorn uns gemailt hat. Gesellschaftliche Phänomene haben sich in der Geschichte selten per Dekret von oben einfach abstellen lassen. Es braucht eigentlich immer einen langwierigen gesamtgesellschaftlichen Prozess, der alle mitnimmt. Dieser Prozess ist längst im Gange und in den Köpfen schon sehr viel weiter als in Statistiken ablesbar. Ich bin 40 und ich kenne schon in meiner Generation kaum jemanden, für den Geschlechterquoten überhaupt noch der Diskussion wert sind, da sie eine Ungleichheit per Gesetz zementieren würden, die von vielen gar nicht mehr als solche empfunden wird. Ich glaube, man versucht, eine Diskussion von gestern für die Menschen von morgen zu führen. Und das kann nur scheitern. Ich jedenfalls will meiner Tochter nicht erklären müssen, dass sie einen Job nur ihres Geschlechts wegen bekommen hat und nicht ob ihrer Qualifikation. Das würde sie nicht verstehen und ich glaube auch nicht, dass sie das muss. Also Herr Jung ist da sehr positiv gestimmt. Ja, Wir kommen zum Ende. Frauen in der Minderheit, warum gibt es im Bundestag keine Gleichberechtigung? Kurze Frage in die Runde, Frau von Platen. Was muss noch passieren? Wirklich kurz. Ein Satz.
Ein Satz. Oh.
Wir haben noch eine Minute.
Ja, also ich glaube, was einfach passieren muss, ist, Frauen und Männer müssen sich gegenseitig so wertschätzen, dass sie diese Rollenmuster ablegen und dass das, was Herr Jung gesagt hat, auch wirklich eintreten kann.
Gut, Siemtje Möller, ein Satz.
Neue Männer braucht das Land.
Und Herr Neugebauer?
Frauen müssen Thema für Frauen werden, parteiübergreifend.
Danke. Super. Soweit unsere Redezeit. Das Thema der Redezeit morgen. Was kommt danach? Gefängnisse auf dem Prüfstand. Sie können wie immer am Sendetag ab 8:30 anrufen oder sich sofort im Internet beteiligen. Die Redaktion für die Redezeit heute hatte Petra Lehnert und mein Name ist Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.